Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir über Anusara Yoga. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Nicole, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wer bist du denn, liebe Nicole? Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz erstmal was zu dir, bevor wir einsteigen.
Also ich bin Anusara-Yoga-Lehrerin und unterrichte diesen Stil jetzt schon seit circa 12 Jahren und habe vorher begonnen mit Ashtanga und Vinyasa-Yoga und mittelfristig hat mich mein Weg zu Anusara gebracht, den ich mit Freude heute noch unterrichte.
Das ist ja auch das Thema unserer Folge, Anusara Yoga. Was ist das denn?
Also Anusara Yoga ist durchaus ein dynamischer Stil, der aber wirklich besonderen Wert auf präzise Ausrichtung legt. Und was noch was Besonderes ist, die Klasse immer mit einem sogenannten Herzthema verbindet.
Aha.
Anusara Yoga kann durchaus sehr bewegt und fordernd sein, ist aber nicht so schnell wie zum Beispiel Vinyasa Flow Yoga. Und der Grundgedanke beim Anusara Yoga ist, dass sich Yoga dem Menschen anpasst und nicht der Mensch dem Yoga.
Ach, wie schön.
Daher gibt es da auch keine festgelegten Abfolgen. Und die Klassen werden zielgenau auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eben unterrichtet und sequenziert, so dass jeder gut abgeholt werden kann, da wo er steht.
Das klingt super. Und was ist ein Herzensthema, was die Klasse begleitet?
Ein Herzthema ist, also wir haben ja die reichhaltige Yoga-Philosophie und da werden ja verschiedene Tugenden zum Beispiel vorgeschlagen, wie man als Yogi praktizieren sollte. Was vielleicht viele kennen, ist Ahimsa, was man ja übersetzen kann mit Gewaltarmut. Und wenn man zum Beispiel diesen Gedanken aufgreift, wäre die Idee zu sagen, schau doch mal in deiner Praxis, wo du vielleicht gewaltvoll bist. Also das kann natürlich auf einer physischen Ebene sein, dass man sich überfordert oder seine Grenzen nicht achtet oder man die Verbindung zu seinem Atem verliert. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass man harsch zu sich ist, sich immer kommentiert, der innere Kritiker so stark ist und dass man zum Beispiel die Stunde dann eben nutzt, diese Idee der Gewaltarmut wirklich in Entfaltung zu bringen und liebevoll zu praktizieren in Atem, Körper und Geist.
Toll. Da gibt es ja dann wahrscheinlich Unmengen an Herzthemen, oder?
Das finde ich auch. Und obwohl ich das schon so lange unterrichte, finde ich, macht es die Praxis sehr lebendig und auch meinen Yoga-Unterricht sehr lebendig und abwechslungsreich, weil man sich an diesem breiten Fundus der Yoga-Philosophie da ganz redlich bedienen kann und die Philosophie dann auch zugänglich machen kann. Also häufig haben wir in Yogastunden, dass sie natürlich sehr asana-lastig ist, aber dass man zumindest so ein paar Inspirationen mitnimmt und Yoga dann auch neben der Matte bedeutungsvoller wird. Oder man eben sieht, es ist nicht nur etwas, was ich Meditation übe für meinen Geist oder Asana-Praxis auf der Matte, sondern es wirklich alles miteinander verwoben ist und es vor allem auch auf die innere Einstellung ankommt, wie ich praktiziere und wie ich mich ausrichte.
Und wie man es dann auch im Leben macht, im Alltag.
Genau. Das kennen wir bestimmt, dass sich Yoga ja sozusagen einschleicht und wir immer wieder Situationen finden, wo wir denken, ah, das kenne ich irgendwie aus meiner Yogastunde und eine Antwort, die ich vielleicht eben auf meiner Matte finde oder durch Meditationspraxis sich als wertig gezeigt hat, ich auch dann im Alltag in Entfaltung bringen kann.
Schöner Gedanke. Was heißt denn Anusara? Und wo kommt das denn her?
Anusara wird häufig übersetzt mit dem Herzen fließen. Das hat ein Mann gegründet, der heißt John Friend, der lebt auch noch. Er selbst hatte viele dynamische Stile praktiziert und war langjährig Iyengar-Yoga-Lehrer. Iyengar-Yoga zeichnet sich ja dazu aus, dass es sehr therapeutisch ist und auch versucht, individuelle Antworten zu finden. Und diese sehr präzise Ausrichtung, die das Iyengar-Yoga hat, wollte John Friend weiter benutzen wollte aber auch das Fließende wieder einbringen. Also Iyengar-Yoga ist ja keine so dynamische Stilrichtung und das vermisste er. Und also dieses sehr therapeutische, sehr gut ausgerichtete Yoga plus das Einweben dieses Themas waren ihm wichtig. Und er ist auch ein Yoga-Lehrer, der eben gesagt hat, ich möchte die Philosophie stärker betonen und eben ein Thema in den Unterricht einweben. Und das sind sozusagen die Zutaten, die eine Yogastunde ausmachen. Präzises Yoga mit Herzthema. Und ja, es gibt ein paar Merkmale im Anusara-Yoga, die nennen sich universelle Bewegungsprinzipien, eben die lebensbejahende Philosophie und auch die Praxis der drei A's, das heißt Absicht, Ausrichtung und Aktion. Also Wahnsinn. Welche Absicht will ich praktizieren, wie richte ich mich aus und wie bringe ich mein Handeln mit meiner Absicht in Verbindung?
Das ist aber ganz schön komplex.
Ja, es scheint so, also wenn man es lernt, ist da am Anfang eine Menge zu lernen, weil wir also auch im Hinblick auf Anatomie wirklich gut ausgebildet werden und auch die Philosophie in der Tiefe ergründen. Im Unterricht sollte sich das aber ganz harmonisch und sanft anfühlen und das so gut zusammen kombiniert werden, dass das eine ganz freudvolle Erfahrung wird.
Ja, was waren nochmal die ersten zwei Prinzipien? Habe ich schon wieder vergessen.
Also das eine nennt sich universelle Bewegungsprinzipien. Da hat John Friend 5 Bewegungsprinzipien definiert und die unterstützen uns darin, den Körper in seinem eigenen individuellen Rahmen zu finden und seine eigene optimale Ausrichtung zu finden. Die benutzen da einen Begriff, der heißt Optimal Blueprint. Also so wie wir es vielleicht früher kennen von Architekten, also so eine Art Bauplan. Mhm. Wobei eben die Idee ist, dass es nicht einen Bauplan gibt, der für jeden passt, sondern jeder in seinem eigenen Körper, Geist und Atem eine individuelle passende Ausrichtung findet. Mhm. Und also es sowohl eben Körper als auch Atem und Spiritualität umfasst. Und wenn wir das physisch betrachten, kann es uns zum Beispiel helfen, die natürliche Ausrichtung im Körper zu etablieren. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ja eine Doppel-S-Krümmung in der Wirbelsäule. Wie stelle ich die ein? Und vor allem die Frage, wie bewahre ich die auch durch die Praxis, dass etwas, was wertig ist und wahr ist, einfach nicht aufgegeben wird und weiter durch die Praxis gezogen wird.
Mhm. Okay. Und das sind 5 verschiedene Prinzipien, wie man seinen Körper ausrichten kann. Vielleicht kannst du uns die auch mal erklären. Das ist wirklich spannend.
Also das erste Prinzip heißt Set the Foundation Open to Grace oder im Deutschen wird das dann natürlich gesagt, finde eine Basis und öffne dich für das Größere. Und wenn wir das physisch betrachten, nehmen wir zum Beispiel den Hund. Da platzieren wir ja unsere Hände und unsere Füße. Und wie berühre ich physisch die Erde? Also wie schaffe ich eine Basis? Und wenn wir die Hände platzieren, neigt man zum Beispiel dazu, dass man auf die Außenkante der Hand fällt und das Zeigefingergrundgelenk gerne hebt. Also da eine Disbalance in der Platzierung der Hand ist und eine ganz simple Idee einfach ist, lass die Hand flächig auf der Erde und verbinde die gut in den Boden. Das wäre der physische Aspekt. Der spirituelle Aspekt hinter dieser Frage ist, ich komme da häufig mit einem Beispiel, als hätte man einen Garten, ist die Frage, was bringe ich heute auf die Matte? Was für einen Grund habe ich, den ich hier bestellen kann? Dass wir also nicht mit einer Idee kommen, wie Praxis sein sollte, sondern erst mal gucken, was ist heute möglich? Wie fühlt sich mein Körper an? Was möchte ich in diesem Garten etablieren, pflanzen und in Blüte bringen? Also erstmal in Verbindung gehen mit dem, was ist, bevor wir mit einer Idee kommen und eine Idee überstülpen.
Ja, ah.
Und genau, und der zweite Aspekt ist jetzt Set the Foundation Open to Grace, ist, wenn wir in dem Gartenbild bleiben wollten, kann ich ja meine Gärtnerfähigkeiten sehr gut machen und auch gut schulen, aber es gibt ja gewisse Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss, wie zum Beispiel das Wetter. Ja. Und auch eine Hingabe in das zu finden, was ist, an die Bedingungen sich anzupassen und auch eben mit Unterstützung dessen, was ist, sich zu bewegen und zu fließen oder eben zu gärtnern.
Also auch zum Beispiel, wenn einmal was wehtut Oder wenn es eigentlich, wenn man sich nicht ganz so fit fühlt.
Genau. Und wenn ich mich nicht so fit fühle, dann wäre wahrscheinlich eine bessere Antwort, heute eine sanfte Praxis zu finden. Und manchmal mag man vielleicht auch feststellen, heute möchte ich gar keine physische Praxis machen. Aber dass wir eben wirklich betrachten, was liegt vor uns und aus diesem, dass wir in Verbindung gegangen sind, eine bessere und wertigere Antwort finden können und nicht einfach eben eine Idee über uns stülpen. Was ja Yoga eben sich dem Menschen anpasst und nicht der Mensch dem Yoga, dass wir nicht denken, ich muss irgendwie was werden und erreichen, sondern ich darf sein und in Verbindung gehen. Das wäre das erste Prinzip.
Das klingt aber auch schon wieder schön entspannt. Also da muss man ja eigentlich nicht mit viel Druck rangehen, ne?
Also Druck ist nichts, was die Idee ist oder was, oder wir versuchen eher, das nicht mit Druck zu machen. Dennoch kann die Praxis sehr kraftvoll und auch sehr fordernd sein. Das zweite Prinzip, das heißt dann muskuläre Energie, und das ist, ich nenne es immer das anstrengende Prinzip. Das ist dann die Frage, wie machen wir den Körper stark? Wie verbinden wir Extremitäten gut in den Rumpf, also dass die Arme wie eingestöpselt sind, also dass wir eine gute, knöcherne Verbindung haben, zum Beispiel, wenn wir Handstand üben, eben einen geschützten Schultergürtel haben. Wie finden wir Körperspannung? Und das ist dann so vom Gefühl her ein bisschen, ich will nicht sagen, das Gegenteil von dem ersten, aber muskuläre Energie ist sehr fordernd und ermächtigend und durchaus eben auch anstrengend.
Ja. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass in jeder Stunde Handstand geübt wird. Dann sind ja wahrscheinlich ein paar Leute auch schon wieder raus.
Nein, tatsächlich nicht. Wobei Anusara-Lehrer tatsächlich gerne Handstand üben, aber das geht natürlich nicht in jedem Fall, in jeder Klasse. Also bei Anfängerstunden sehr unwahrscheinlich, dass einem Handstand über die Füße läuft. Oder aber auch, und das ist, finde ich, was mich so begeistert an dem Stil, dass man eben nicht nur sagt, wir haben hier den Handstand und damit muss man klarkommen, sondern schaut, wie kann ich den verändern? Also der Hund ist zum Beispiel ein Handstand, ja? Also dass man das so langsam aufbaut, dass man sagt, guck, wir machen den Hund, wir gehen vielleicht an die Wand, wir machen Down Dog Split an der Wand, dann stellen wir vielleicht einen Fuß an die Wand, dann gäbe es Hilfestellung. Und man eben durch die Kleinschrittigkeit so gut die vielen Zutaten eines Asana lernt, dass man dann doch überraschend weit kommt, aber eben auch eben die Stelle findet, die für die eigene Praxis passend ist.
Sich so ein bisschen rantasten.
Absolut.
Ist das das dritte Prinzip, das sich rantasten?
Drittes Prinzip. Ja, drittes Prinzip und viertes, das heißt innere und äußere Spirale, das ist immer so auf den ersten Blick ein wenig kompliziert. Innere Spirale ist zum Beispiel, dass wir uns mehr in die Körperrückseite bewegen. Also wenn wir gerade stehen und uns aufrichten, dann gehen wir sehr an die Körpervorderseite und haben einen weiten Brustkorb, was ja wunderbar ist, aber manchmal ist die Bewegung nach vorne zu stark. Und das versucht die Bewegung nach hinten ein wenig auszugleichen und zum Beispiel im Körper auch eben wieder die Extremitäten gut in den Rumpf zu verankern und da vor allem die Beine. Das hilft sehr dabei, besser in Standhaltungen zu stehen, besser in Balancehaltungen zu stehen, um den Körper wirklich in gerade Achsen und eine gute physische Verbindung zu bringen. Das ist Prinzip 3 und 4. Und das letzte heißt organische Energie. Das ist das Gegenteil der muskulären Energie. Bei muskulärer Energie haben wir uns ja sehr angestrengt, stark gemacht. Und organische Energie ist dann die Idee zu sagen, ich mache mich wieder weit, strahlend und genieße wirklich meine Praxis. Also, dass es immer auch eine Stelle gibt, mich zu fragen, kann ich diese Haltung genießen? Hilft mir die Haltung, jetzt in Verbindung zu gehen und nicht so sehr zu praktizieren, um zu irgendwann, sondern wirklich jetzt Einheit zu finden.
Cool, klingt spannend. Und warum betont das Anusara-Yoga so das Reinziehen der Extremitäten in den Rumpf? Also ich meine, die sind ja alle festgewachsen.
Ja, das stimmt. Leider ist ja, also wir können uns ja im Yoga auch leider verletzen und was eine gängige Verletzung im Yoga ja ist, sind Verletzungen am Schultergürtel, dass Menschen auch gerne Impingement entwickeln. Das ist dann ja das, wenn man den Arm seitlich bewegt, dass der Arm weh tut. Und das kann daran liegen, dass wir eben nicht gut den Arm in das Gelenk verankert haben. Wir können das ja mal testen. Wenn wir den Arm nach vorne ausstrecken, dann können wir die Finger ja rausziehen und dann rutscht unser Schulterblatt seitlich raus.
Hä, wie
wenn wir
rausziehen?
Von den Fingern, also nach vorne, dann ist
Ach
nicht
so,
raus.
Du meinst, man nicht, schiebt das so ein
genau.
bisschen nach vorne, alles.
Genau, dann entsteht
ja.
ein Abstand im Schultergelenk vom Oberarmknochen zum Gelenk.
Ah, ja.
Und wenn wir das Gegenteil machen, von den Fingern zurückziehen,
ah, ja,
dann
verstehe.
Fühlt sich das ein wie ein Einstöpseln.
Okay.
Also, und diese bessere knöcherne Verbindung im Schultergelenk, die Schulter ist ja das beweglichste Gelenk im Körper, die ist ja nur gehalten von Bändern und Sehnen und Muskulatur, dadurch ist sie ja so schön beweglich, aber dadurch eben auch recht instabil. Und wie wir sie eben in einer guten Verbindung halten können und auch muskulär geschützt, ist ein ganz wesentlicher Aspekt tatsächlich in der Ausrichtung. Und das kann leider, wenn man das nicht richtig übt, ja leider auch zu Verletzungen führen. Und im besten Falle können wir die dann dadurch vermeiden.
Ja, toll. Ah, macht man das mit den Beinen dann ähnlich?
Genau. Also da ist zum Beispiel etwas, was es ist eine Anusara-spezifische Ausrichtung, die sehr adressiert wird, dass das Leistengewebe weich bleibt. Also die oberen Oberschenkel, Vorderseiten, dass da kein Druck entsteht, dass wir im schlimmsten Fall könnten wir uns Leistenbrüche jugieren, dass wir das vermeiden und auch Druck aus dem Gelenk nehmen und eben auch bessere Achsen finden, um zum Beispiel in Balancehaltung zu stehen.
Zieht man die dann auch so rein wie den Arm?
Ja, das Reinziehen ist eine Ebene der muskulären Energie und diese Verbindung zu bewahren und dennoch Raum und Weite zu finden. Aber ja, tatsächlich ist, wenn wir uns vorstellen, über die Ferse in den Körper zu ziehen, als wollten wir das Bein kürzer machen, wird das wahrscheinlich helfen, besser auf einem Bein zu stehen, weil wir auch dadurch mehr Körperspannung adressieren können und die Körperspannung helfen wird, besser zu stehen.
Ja.
Also da gibt es ganz viele nette kleine Tricks, die wirklich Yoga-Technik beschreiben und die Praxis sehr schnell auf ein neues Niveau heben. Also ich
ja,
erinnere
so
mich
noch,
als die da gab es Haltungen, da dachte ich immer, das funktioniert nicht und ich muss jahrelang üben und mit so ein paar Ausrichtungskniffs es auf einmal ging. Und ich dachte, wow, das ist cool. Also das hat mich sicher begeistert, dass ich dort geblieben bin und auch, dass sich mein Körper anders angefühlt hat. Also es wirklich harmonischer war, weniger, ich hatte häufig so ein bisschen wie Dehnungsschmerz hinterher und all das verschwunden war. Und das hat mich begeistert, diesen Stil zu lernen und mich darin ausbilden zu lassen. Und gebe dieses Wissen heute mit Freude weiter.
Ja, super. Wie bist du denn dann überhaupt zum Anusara gekommen? Was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe Vinyasa und Ashtanga gelernt und liebte das auch, diese intensive Bewegung. Und war einmal auf einer Yoga-Conference und dann gab es Anusara-Yoga und verglichen zu dem Tempo dort war mir das viel zu langsam und da standen wir im Ausfallschritt und dann hieß es, heb die Leiste und zieh die Beine aufeinander zu und vordere Pobacke nach hinten. Und dann dachte ich so, also ich wäre schon längst wieder raus normalerweise und habe dieses ruhigere Tempo fand ich zu Beginn sehr anstrengend, aber diese präzise, konkrete Ausrichtung hat mich Muskulatur fühlen lassen, die ich vorher nicht gespürt hatte und mir auch wirklich geholfen, eine für mich gesündere Praxis zu etablieren, als auch tatsächlich weiterzukommen. Also, dass diese Bewegungskniffs mir geholfen haben, ja, Haltungen zu etablieren, die vorher nicht
möglich
im Bereich des Möglichen waren.
Spannend. Also Anusara-Yoga ist also demzufolge für jeden Menschen geeignet.
Absolut. Gerade eben deswegen, weil man nicht eine Haltung unterrichtet, sondern eher Bewegungsprinzipien unterrichtet. Und wenn wir jetzt den Ausfallschritt uns vorstellen, mit den Armen gehoben, gelingt er ja für viele nicht, weil das so wackelig ist und man vielleicht eben umkippt. Und die Haltung gibt es ja in ganz verschiedenen Stufen und dann eben geguckt wird, welche Form der Ausführung ist für den Yogi vor mir die passende und zu schauen, was möchte die Haltung, was ist das Ziel der Haltung und wie kann ich das Ziel der Haltung in einer anderen Variation dennoch erfahrbar machen. Und das finde ich sehr toll, weil man dann eben nie das Gefühl hat, irgendwie zu scheitern oder werden zu müssen oder sich, also ja, ein besserer Yogi zu werden, sondern wirklich die Praxis uns darin unterstützt, in Verbindung zu uns zu gehen und auch zu achten, wer wir sind und unsere Disposition nicht zu negieren.
Ja.
Ja, das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Also um in diesem Gartenbild zu sein, ich habe gewisse Dispositionen und damit kann ich trotzdem einen blühenden Garten machen und muss nicht irgendein Bild von einem Garten erfüllen, sondern frage mich, was ist mein wahrer Ausdruck, was durchaus eben ermächtigend und kraftvoll sein kann, aber nicht, ich nicht etwas werden muss, was ein externes Bild ist.
Ja, genau. Jeder hat so seinen eigenen Garten, ne? In dem einen wachsen die einen Blumen, in dem anderen die anderen. Ja, genau. Kein Garten sieht gleich aus.
Genau. Und ihr habt ja auch schon, oder du einen Podcast gemacht zu Tantra. Diese tantrische Lebensphilosophie ist auch das, was Grundlage im Anusara-Yoga ist. Und es da eben darum geht, die eigene Ganzheit zu finden und nicht so sehr die Idee des Überwindens und Werden müssen, sondern in Entfaltung zu bringen, was man ist. Und das wird sehr gelebt in den Anusara-Yoga-Stunden, was ich wirklich sehr schätze, als eine sehr heilsame und ja ehrende Bewegung dem Yogi gegenüber, was auch immer man eben mitbringt, und das auf die Matte zu bringen und einen schönen Garten zu entfalten.
Tolles Bild, wenn man sich das so überlegt. Schön. Haben wir das, du hast ja von drei Prinzipien gesprochen, also anfänglich, bevor wir das in fünf aufgeteilt hatten. Was war denn das zweite?
Also die universellen Bewegungsprinzipien, da gab es diese fünf, genau, die ich vorgestellt habe. Dann die lebensbejahende Philosophie des Tantra, ab dem Mittelalter sich entwickelt hat und im Grunde ja die Grundlage des gesamten Yogas ist, was heute praktiziert wird. Und dann gibt es noch diese Ausrichtung der drei A's, also Absicht, Ausrichtung und Aktion, was ein bisschen einhergeht, ähnlich wie Set the Foundation, also mit welcher Absicht gehe ich auf die Matte? Und erstmal innezuhalten, was möchte ich hier etablieren oder was ist meine Grundidee, warum ich überhaupt praktiziere. Und das hat sich zum Beispiel bei mir dahingehend gewandelt, dass ja früher war ich ein bisschen auf der Jagd nach Asanas und wollte viele Asanas meistern und etablieren und hatte auch so Ideen in meinem Kopf, was ein guter Yogi ist oder was ich eben werden möchte. Und wenn man aber aus so einer Haltung übt, dann, also ich habe das einige Jahre praktiziert in dieser Art und Weise und habe dann durchaus auch Haltungen geschafft, die vorher nicht möglich waren. Und das Ergebnis war, dass nach einer Weile ich aber trotzdem nicht zufrieden war. Und es mich dahin gebracht hat zu fragen, ja, warum praktizierst du überhaupt? Was möchtest du werden? Und irgendwann, dass sich mehr gewandelt hat in, kann ich in mir sein und kann ich in Verbindung gehen, hilft mir das vielleicht eher, eine bessere Praxis zu finden. Und wenn ich mit so einer Haltung auf die Matte gehe, werde ich mich anders bewegen, als wenn ich etwas von mir leisten oder erwarte, was ich werden muss, oder mich eben zu fragen, darf ich sein?
Ja.
Also die Absicht motiviert immer unser Handeln und gibt unserer Ausrichtung ein Ziel, und sich sehr tief damit zu beschäftigen, was motiviert generell mein Handeln, sei es auf der Matte als auch in meiner Arbeit, in meiner Familie, was ist die Grundlage, meine Intention hinter allen Dingen, um klarer zu sein, ist das eine gute Absicht, mit der ich hier praktiziere.
Ja, wenn man sich dessen bewusst wird und nicht immer nur fordert von sich selber, ist wahrscheinlich auch das Frustrationspotenzial deutlich geringer, ne? Man hat eigentlich viel mehr Erfolg, oder?
Ja, und ich finde, es wird anders, was Erfolg wird. Also ja, Erfolg ist dann nicht mehr so sehr ein, ich kann jetzt die Haltung, sondern heute würde ich sagen, hatte ich eine Stunde, in der ich mich fühlen konnte, gut atmen konnte, achtsam mit mir war, liebevoll umgegangen bin mit mir, würde ich sagen, das würde ich eher als Erfolg verbuchen und nicht so sehr ein Abhaken von Wünschen, die ich an mich habe oder früher gehabt hatte zumindest, ja. Dass es heute erheblich liebevoller ist und auch für mich diese Praxis mich darin unterstützt hat, liebevoll und gütiger mit mir zu sein und aufzuhören, so destruktive Gedanken zu haben und ja, gegen mich zu arbeiten, gegen meinen Körper, sondern vielmehr mit meinem Körper zu sein.
Ja, macht ja auch viel mehr Sinn, ne? Also so von der Natur her gesehen, der ist ja mit uns hier und warum sollten wir gegen unseren Körper arbeiten, ne? Also aus dieser Sicht betrachtet.
Ja. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich jetzt auch in der Yoga-Philosophie, wenn wir uns das betrachten, gab es ja auch die Idee, überwinde deinen Körper, dein Geist ist stärker als dein Körper, trenne dich von deinem Körper. Also dass es eher ein sehr gewaltvoller Umgang war mit dem Körper, was sich ja dann eben durch die Philosophie des Tantra dann sehr verwandelt hat und es gesagt wurde, wenn alles Schöpfung ist, ist auch mein Körper Schöpfungskraft und dann wird aus diesem Kontext heraus macht es keinen Sinn, gegen den Körper zu arbeiten, sondern mit ihm zu arbeiten. Ja. Und das gibt ja eben, das nennt sich ja dualistische oder non-dualistische Sicht auf die Dinge, dass es das gab, immer schon in der Philosophie oder auch im Yoga, das war mir auch lange nicht bewusst und da hat mir auch die Ausbildung im Anusara-Yoga sehr geholfen zu sehen, es ist einmal eine dualistische Sicht, wo man eher versucht, etwas zu überwinden, und es gibt auch den non-dualistischen Ansatz, der eben sagt, geh lieber in Verbindung mit dem, was ist. Hm. Also nicht Herrschaft über, vielmehr sein mit. Ja. Und dieser Praxisweg ist mir sehr viel sympathischer und ist auch heilsamer, finde ich, für mich. Und ich unterrichte das auch gerne mit Freude, dass die Menschen aufhören, so gegen sich zu sein oder einfach nur verlangend und manchmal selbstverletzend zu praktizieren.
Ach, schön. Danke für dieses tolle Interview zu diesem schönen Yoga-Stil, was wir hier alles für tolle Einblicke bekommen haben. Danke.
Ich danke für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein paar Zuhörerinnen begeistern, Anusara-Yoga mal auszuprobieren.
Spannend, dieser liebevolle Yoga-Stil mit so einer guten Ausrichtung. Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr mögt. Und das nächste Mal sprechen wir über Budokon-Yoga. Ich hatte es vorher auch noch nicht gehört. Bleibt gespannt.